So, wir machen weiter in unserer Lukas-Reihe. Bitte schlag mit mir auf das Lukas-Evangelium, Kapitel 13. Ja. Also noch, etwa noch in der Hälfte des Evangeliums. Und wir haben das letzte Mal von Micha gehört über die enge Pforte. Und heute in den Versen 31 bis 35, also Lukas 13, Verse 31 bis 35 ist der Abschnitt, geht es um die Feindschaft des Herodes gegen Jesus Christus und über Jesu Klage über Jerusalem. Und ich lese Gottes Wort. An demselben Tag traten etliche Pharisäer hinzu und sagten zu ihm: Gehe fort und reise ab von hier, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen, und am dritten Tag bin ich am Ziel. Doch muss ich heute und morgen und übermorgen reisen, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet: Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das ist das Wort Gottes. Wir gehen es einfach durch. Also im ersten Vers ist die Situation, dass Jesus, nachdem er auch gelehrt hat von der engen Pforte, und es gibt auch diese Heilung eben, die stattgefunden hat am Sabbat, dass nun eben die Pharisäer auf ihn zukommen und wissen, dass es eine Gruppe von Theologen innerhalb der jüdischen Bewegung gewesen, die eigentlich auch ein Erneuerungsanliegen hatte für das Volk Gottes, aber auch dort an manchen Stellen eben über das Ziel hinausgeschossen sind, also man sagt so Zäune um das Gesetz gemacht haben. Und das waren häufig diejenigen, mit denen Jesus im theologischen Streit lag und die von Jesus auch sehr stark kritisiert wurden. Und die kommen jetzt auf ihn zu und wollen ihn, es macht den Anschein, warnen, dass der Herodes, das war der damalige Regierungschef dort vor Ort, dass der ihn töten möchte. Und es ging diesen Menschen, diesen Pharisäern wahrscheinlich nicht in erster Linie darum, dass Jesus jetzt wirklich hier gerettet wird, sondern es wirkt eher so, als wollten sie ihn weghaben und versuchen eben diese Methodik anzuwenden, um ihn aus dieser Gegend zu vertreiben. Denn just der Vers vor unserem Abschnitt, also Vers 30 im 13. Kapitel, da ging es ja darum, als Jesus sagte, wir haben das letztes Mal von Micha gehört, und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein, und es sind Erste, die werden Letzte sein. Also auch, dass dort angedeutet wird, dass die Juden als das Volk Gottes eben ihren privilegierten Status eben verlieren, wenn sie nicht Buße tun, und dass Gott, wie es dann ja auch dann später dann auch passiert ist, sich auch den Heidenvölkern öffnet. Und das als massive Provokation eben empfunden wurde und auch korrekt verstanden wurde. Deswegen ist meine Deutung hier, dass sie eben motiviert waren davon, Jesus hier wegzukriegen, und haben das eben versucht, vielleicht ihn über diesen Punkt zu kriegen: Hier, der trachtet nach dem Leben. Vielleicht war das auch Fake News an dieser Stelle, das wissen wir nicht. Vielleicht war es auch wirklich so. Auf jeden Fall ist das, was an Jesus herangetragen wird. Und es ist interessant, wie er eben darauf reagiert. Und er sprach zu ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs. Das ist jetzt eine sehr interessante Formulierung, die man nicht oft hört. Und wir benutzen den Begriff Fuchs eher in einem bisschen neckischen, freundlichen Sinne als Kompliment. Du bist ein Fuchs, also bist clever, irgendwie so. Und das ist hier nicht gemeint. Hier ist es eher eine abwertende Begriff, der auch auf Hinterhältigkeit von Herodes anspielen sollte und auf Wertlosigkeit. Also Jesus disst Herodes hier an dieser Stelle. Und da sehen wir auch, dass eben Kritik an der Obrigkeit auch nicht immer vollkommen fehl am Platz ist und auch zum Teil auch polemisch eben sein kann. Das hat Jesus an dieser Stelle hier auch gemacht. Und dann sagt er, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen und am dritten Tag bin ich am Ziel. Also er verweist eben auf die Werke, die er getan hat. Er treibt Dämonen aus und heilt. Und man hört fast dann noch so im Subtext, und aufgrund welches dieser Werke will mich Herodes jetzt töten? Ja, das verweist auch wieder darauf hin, dass eben die Weltherrscher und die Menschen, die den Geist Gottes nicht haben, eben gegen Jesus eingestellt sind, trotz der guten Werke, die er tut, oder obwohl er eben gute Werke tut, oder vielleicht sogar weil er gute Werke tut, ja, weil es eben auch die Korruptheit der bösen Machthaber offenbart. Und dann gibt es einen Zeitfaktor hier und Jesus sagt, heute und morgen und am dritten Tag bin ich am Ziel. Ich vermute, er spielt hier schon auf die Auferstehung an, den 3 Tagen. Also nach dem dritten Tag wird er auferstehen, ist er am Ziel. Und dann sagt er doch, heute und morgen und übermorgen muss ich reisen. Also er sagt dann, ich werde reisen, ich werde jetzt auch hier weggehen aus dieser Gegend, aber, und das ganz entscheidend, nicht, weil ich Angst hätte vor Herodes. Das ist nicht meine Motivation, sondern es geht ja nicht an, dass ein Prophet, der er auch ist, außerhalb von Jerusalem umkommt. Das ist jetzt auch ein sehr spannender Aspekt. Die meisten Propheten wurden eben vom Volk Gottes selber umgebracht. Und das ist ja auch die riesengroße Anklage an auch unter anderem die Pharisäer. Diejenigen, die sich eben auf das Wort Gottes beziehen, die meinen, es ernst zu nehmen, die stehen eben vor dem Sohn Gottes, der das Wort selber ist, und wollen ihn vertreiben, wollen ihn weghaben und sind auch die oder deren Väter, wie Jesus es auch mal an anderer Stelle sagt, Vorfahren, die Propheten Gottes eben vertrieben, gesteinigt, zersägt und getötet haben. Wir lesen es auch in Hebräer 11. Ja, und das ist natürlich dann auch das Armutszeugnis. Das ist ein bisschen auch wie mit der Sabbatheilung der verkrüppelten Frau. Also man beißt sich irgendwie an einem Punkt fest im Gesetz Gottes, der auch einen wahren Kern hat, ja, aber verkennt darüber auch die Liebe Gottes, die Intention Gottes und kritisiert, verweist und letztendlich tötet sogar den Sohn Gottes noch im Bewusstsein oder in dem Bewusstsein der eigenen vermeintlichen Rechtgläubigkeit. Also das ist durchaus möglich und sollte auch uns allen zu schlucken geben, dass man sich einer Sache so sicher sein kann und dann so falsch liegen kann trotzdem. Also Folgen der Sünde auf unser Erkenntnisvermögen, man spricht von den noetischen Folgen der Sünde, sind massiv. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie groß die sind. Gut, wir haben jetzt auch Jesus eben, dass er Herodes kritisiert auch. Wir erinnern uns auch nochmal auch an die Predigt von Jochen zu dem Thema aus letzten Sonntag, 1. Petrus 2, also dass wir uns grundsätzlich der Obrigkeit unterzuordnen haben, dass es da auch Grenzen gibt. Das hat der Jochen alles dargelegt. Hier sehen wir aber auch, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Jesus den Herodes oder diese Aussage, die Herodes getätigt haben soll, so stark kritisiert, weil, wenn das stimmt, Herodes auch hier eine Kompetenzüberschreitung an den Tag gelegt hat, eine Kompetenzüberschreitung. Der irdische Statthalter hat dem Sohn Gottes nicht umzubringen und nicht zu befehlen, wo er hinzugehen hat, ja. Das ist also nicht in dem Autoritätsbereich eines irdischen Herrschers. Wir könnten es auf uns anwenden, dass wir als Kirche, als die dem Herrn gehören, sind uns eben auch, wie das auch dargelegt wurde am Sonntag, in dem Sinne unserer Religionsausübung nicht vom Staat dort reinregieren lassen sollen, in dem Sinne. Genau. Und dann kommen wir zu Vers 33, das ist jetzt eine Art Überleitung, den ich eben gerade schon erwähnt hatte. Also es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Und jetzt sind wir hier bei der Stadt Jerusalem, eben die Stadt Gottes, wo auch der Tempel stand zu dieser Zeit. Und Jesus hat eben auch schon angespielt darauf, dass er nicht weggeht wegen der Angst, die er vielleicht hatte vor Herodes Drohung, sondern denn es geht ja nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems getötet wird. Also hier ist jetzt schon der Hinweis darauf, auf seine Kreuzigung, auf seinen auch Prophetenstatus als Sohn Gottes und dass er weggeht, nicht dorthin reist, um der Erfüllung wegen. Ja, das ist ja sein Ziel gewesen mit der Menschwerdung, mit seinem Dienst, dass er kommt, um an diesem Kreuz stellvertretend für Sünder zu sterben, ja, und am dritten Tage aufzuerstehen. Denn am dritten Tage wird er am Ziel sein. Und deswegen reist Jesus Christus nach Jerusalem. Und nun kommt die Wehklage über Jerusalem. Dort heißt es, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet, gepriesen sei der Herr, welcher kommt im Namen des Herrn. Es wird eine Verheißung hier ausgesprochen über Jerusalem, dass sie eben, damit meint auch eben die Juden als das Volk Gottes, dass sie eben von Gott umworben werden, dass er sie zu sich holen will und dass sie das verweigern, weil sie nicht wollen. Der Wille wird angesprochen und dann kommt eben die Aussage, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, also eine Gerichtsandrohung kommt. Ja, es ist eine, ich wollte euch sammeln, ihr wolltet nicht, deswegen werdet ihr gerichtet werden. Und es ist ganz wichtig, dass der Wille hier auch angesprochen wird. Ja, im Zentrum dieser Unbußfertigkeit, die die Juden hier an den Tag gelegt haben, steht der Wille oder der böse Wille als nicht wollend oder als unfähig auch, könnte man sagen, diese Bekehrung zu vollziehen. Ja. Und darin sehen wir auch, dass der Heilige Geist den Willen des Menschen bekehren muss, sodass sich der Mensch bekehren kann. Das ist ganz zentral. Ja, Menschen kommen nicht zu Gott, weil sie nicht zu Gott kommen wollen, weil sie böse sind. Das heißt, wenn Menschen zu Gott kommen, muss bereits vorher muss volitional dort etwas passiert sein. Der Wille muss berührt werden durch den Geist Gottes, damit überhaupt erst diese Hinwendung zu Gott kommen kann. Ja, niemand kommt zum Vater, es sei denn, niemand kommt zu mir, es sei denn, der Vater, niemand kommt zu Gott, es sei denn, Gott sieht ihn. Johannes 6, Vers 44. Und die Stadt Jerusalem wurde dann auch im Jahre 70 nach Christus eben total zerstört durch die Römer. Es hat historisch-politische Gründe dafür auch gegeben, aber der eigentliche Grund, den lesen wir hier. Letztendlich ging es darum, dass Gott sein Volk gerichtet hat, weil es unbußfertig war. Gott hat sein Volk gerichtet, weil es unbußfertig war. Und er hat es ihnen auch angekündigt. Das war mit Ansage. Und das war auch nicht die erste Ansage hier. Ich möchte eine der Parallelstellen aufschlagen. Die finden wir in Jeremia 6. Jeremia Kapitel 6 ab Vers 6 bis Vers 15 lese ich mal vor. Denn so hat der Herr der Herrscharen befohlen, fällt Bäume und schüttet einen Wall auf gegen Jerusalem. Das ist die Stadt, die heimgesucht werden soll. Denn lauter Gewalttat ist in ihrer Mitte. Wie ein Brunnen sein Wasser hervorsprudeln lässt, so haben sie ihre Bosheit hervorsprudeln lassen. Von Gewalttat und Bedrückung hört man in ihr, Leid und Misshandlung muss ich beständig mit ansehen. Lass dich warnen, Jerusalem, damit sich meine Seele nicht ganz von dir losreißt, damit ich dich nicht zur Wüste mache, zu einem unbewohnten Land. So spricht der Herr der Herrscharen. Am Überrest Israels wird man Nachlese halten wie am Weinstock. Lege nochmals deine Hand an wie ein Weinleser an die Ranken. Zu wem soll ich reden, wem Zeugnis ablegen, dass sie darauf hören? Siehe, ihr Ohr ist unbeschnitten. Sie können nicht darauf achten. Siehe, das Wort des Herrn ist ihnen zum Hohn geworden. Sie haben keine Lust daran. Und ich bin erfüllt von dem Grimm des Herrn, dass ich ihn kaum zurückhalten kann. Gieße ihn aus über die Kinder auf der Gasse und zugleich über die Schar der jungen Männer. Ja, Mann und Frau sollen gefangen werden, Alte und Hochbetagte. Ihre Häuser sollen anderen zugewandt werden, samt den Äckern und Frauen, denn ich will meine Hand ausstrecken gegen die Bewohner dieses Landes, spricht der Herr. Denn vom Kleinsten bis zum Größten trachten sie alle nach unrechtem Gewinn. Und vom Propheten bis zum Priester gehen sie alle mit Lügen um. Sie heilen den Schaden der Tochter meines Volkes leichthin, indem sie sprechen, Friede, Friede. Und es ist doch kein Friede. Schämen sollten sie sich, weil sie Gräuel verübt haben, aber sie wissen nicht mehr, was sich schämen heißt und empfinden keine Scham. Darum werden sie fallen unter den Fallenden, zur Zeit ihrer Heimsuchung werden sie stürzen, spricht der Herr. Ja. Also eine massive Gerichtsandrohung, es geht ja heute um Lukas, deswegen hier nur ganz kurz dazu. Die sind unbeschnitten am Ohr, ist eine interessante Formulierung, unfähig zu hören. Und da muss ich auch aufhorchen, das Wort Gottes ist ihnen zum Hohn geworden. Also das hat mich auch an unsere Zeit erinnert, wenn es denn überhaupt noch wahrgenommen wird. Ja, das Wort Gottes wird zum Hohn genommen. Und sie sollten sich schämen, aber sie wissen gar nicht mehr, was das heißt. Also die totale Abstumpfung des Gewissens. Ja, ist auch ein Zeichen von massiver Gottlosigkeit. Und die Priester und die Propheten sagen Friede, 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 alles cool, Gott hat dich lieb. Mit dem Evangelium wirst du vielleicht sogar noch gesund oder reich, je nachdem, wenn man fragt. Und das ist eine leichtfertige, eine oberflächliche Behandlung. Und es wird Friede ausgerufen und es ist kein Friede. Ja. Einmal politisch, aber auch geistlich. Jetzt noch ein Punkt. Ist schon letztes Drittel ungefähr. Ich hatte mal nachgeschaut in diesem Bericht der Zerstörung Jerusalems. Entschuldigung. Der jüdische Historiker Josephus Flavius hat darüber geschrieben, und das ist, glaube ich, sogar der einzige Bericht über dieses Geschehnis, oder das, was überliefert ist. Weil die Stelle eher kurz war, hatte ich überlegt, ob ich euch einen Ausschnitt aus diesem historischen Bericht von dieser Zerstörung vorlese. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, mache ich das jetzt einfach mal. Ich hoffe, das ist in eurem Interesse. Normalerweise ist der historische Zeugnis dazu, aber es ist spannend, wenn wir jetzt diesen Hintergrund haben. Und wir lesen das jetzt und es ist schrecklich, was da zum Teil steht. Es ist, wie Jochen das potenziell angekündigt hat für seine Predigt, jetzt müsste es eine Altersbeschränkung geben. Genau. Und wenn man das zuerst liest, dann hat man Mitleid eigentlich mit den Leuten. Und das können wir auch haben. Aber wir wissen jetzt vom Wort Gottes her, dass es Gericht ist, das sie trifft aufgrund ihrer Sünde. Und das sollte dieses Mitleid dann auch wiederum in den Kontext setzen und auch in gewisser Hinsicht relativieren. Also, nun nicht mehr Wort Gottes, sondern ein historischer Bericht von Flavius Josephus. Titus gab auch Anweisung, dass eine Reitereinheit die Juden auffangen sollte, die die Stadt verließen, um in den Abgründen ringsum nach Lebensmitteln zu suchen. Wurden sie ergriffen, dann verteidigten sie sich, wie es ihnen die Not eingab. Denn wenn es bereits zu Kampfhandlungen gekommen war, dann schien es doch nicht mehr am Platz, um Milde zu flehen. So wurden sie dann gegeißelt und auf jede Art gequält, ehe man sie tötete. Und zuletzt wurden sie im Angesicht der Mauer ans Kreuz geschlagen. Die Soldaten, also die römischen Soldaten, waren so wütend und hasserfüllt, dass sie ihre Opfer noch verspotteten und jeden in einer anderen Weise kreuzigten. Und schließlich war gar kein Platz mehr vorhanden für die Kreuze, und auch die Kreuze reichten nicht mehr aus für die Menge an Körpern. Also es gab auch eine massive Hungersnot in Jerusalem durch die römische Belagerung. Über 4 Monate erstreckte die sich. Bekanntlich verschluckten die Juden Goldstücke, ehe sie die Flucht ergriffen. Nun aber war diese kleine Vorsichtsmaßnahme bei einem einzigen ans Licht gekommen. Und schon hieß es in den Lagern überall, die Überläufer hätten bei ihrer Ankunft lauter Gold in ihrem Innern. Die Menge schlitzte nun die um Gnade Flehenden die Bäuche auf, um ihre Mägen zu durchsuchen. Das erscheint doch als der Gipfel des Unheils, das die Juden traf. In einer einzigen Nacht wurde nämlich etwa 2000 Menschen der Leib aufgeschnitten. Freilich waren es nur wenige, bei denen etwas zu finden war. Die Mehrzahl starb einzig wegen der bloßen Hoffnung auf Gewinn. Titus aber meinte, das ist der römische Feldherr, selbst wenn die Juden auf den Tempel stiegen und sich von dort aus zur Wehr setzten, sollte man sich nicht an leblosen Dingen statt an Menschen dafür rächen, und auf keinen Fall dürfe dieses prachtvolle Bauwerk dem Feuer überantwortet werden. Würden doch auch die Römer den Verlust zu spüren bekommen, wie ja auch der Tempel, wenn man ihn erhalte, ein Schmuckstück des Römerreichs sein werde. Aber Gott hatte es schon längst gefügt, dass dieser ein Raub der Flammen werden sollte. Freilich entzündeten diesmal die Einwohner selbst den Brand, und sie waren es, die den Tempel durch ihre Schuld in Schutt und Asche sinken ließen. Und wie es zu geschehen pflegt, wenn sich eine Menge ohne Ordnung in Bewegung setzt, kam es zu einer entsetzlichen Panik, die von einem ohrenbetäubenden Lärm begleitet war. Im Ganzen waren in diesem Kriege 97.000 Juden in die Gefangenschaft geraten, während, Achtung, 1.100.000 im Verlauf der Belagerung ihr Leben lassen mussten. Viel mehr Einwohner als Jerusalem hatte, aber aufgrund des Passafests waren eben ganz, ganz viele Juden da, und die sind dann in dieser Belagerung eben eingekesselt gewesen. Deswegen diese massive Zahl. Jerusalem hatte zu der Zeit vielleicht nur etwa 50.000 Einwohner oder so. Also Gott hat nicht nur Jerusalem gerichtet, sondern hat sein ganzes Volk erst reingebracht und dann es dann gerichtet, bis sie alle da waren. Die Mehrzahl davon waren der Herkunft nach Juden, doch stammten sie zumeist nicht aus Jerusalem. Anlässlich des Festes der ungesäuerten Brote waren nämlich die Menschen aus dem ganzen Land in die Hauptstadt gekommen, und weil sie hier jählings vom Krieg überrascht wurden, war es nicht zu vermeiden, dass bei den eng zusammengedrängten Volksmassen die Pest ausbrach, zu der sich später noch der Hunger als das noch größere Übel gesellte. Die Römer vermeinten, der Mauerkonstruktion besser durch Feuer beikommen zu können, und ließen ihre Leute eine Menge Brandfackeln darauf werfen. Tatsächlich gingen diese großen teils hölzerne Mauer gleich in Flammen auf, und da sie nur lose in sich gefügt war, brannte sie alsbald bis zu Boden hin. Schon gleich, wie es zu brennen anfing, erhob sich jedoch zum großen Schrecken der Römer ein Nordwind, der die Flammen von der Burg hinweg gegen die Angreifer jagte. Und schon wollten diese an ihrem Kriegsglück verzweifeln, da die Maschinen in Gefahr waren, vom Feuer ergriffen zu werden. Da drehte sich wie durch Eingreifen Gottes mit einem Mal der Wind, wurde zum Südwind und nahm an Stärke zu, sodass die Flammen gegen die Mauer zurückschlugen, die schließlich in ihrer ganzen Höhe brannte. Das war für die Römer das Zeichen, dass die Gottheit zu ihren Gunsten eingriff. Und nun letzter Absatz. Es siegte die Einsicht, dass dies der beste Liebesdienst war, den sie sich erweisen konnten. Und so umarmten sie denn vor Liebe ihre Frauen und vereinten sich traulich mit ihren Kindern und küssten sie unter Tränen ein letztes Mal, ehe sie zur Tat schritten. Es geht hier um Selbstmord. So als bedienten sie sich einer fremden Hand. Die Einsicht in die Martherren, die ihnen bei den Feinden bevorstanden, gab ihnen den nötigen Trost bei diesem Morden, das ihnen die Not abverlangte. Dann wählten sie durch das Los 10 Männer aus, die alle übrigen vollends hinschlachten sollten. Da legte sich jeder an die Seite seiner Frau und seinen Kindern nieder, umfing sie mit den Armen und erwartete bereitwillig den Todesstreich aus den Händen jener zehn, die die traurige Aufgabe zu erfüllen hatten. Und so wie diese furchtlos ihres Amtes gewaltet hatten, da ließen sie das Los in gleicher Weise über sich selbst entscheiden. Wen es traf, der sollte die anderen neun und am Ende sich selber töten. Ja. Und jetzt habe ich noch nicht mal die Stelle vorgelesen, wo es darum geht, dass die Frauen dann ihre eigenen Kinder gebraten und gegessen haben. Steht übrigens auch in Klagelieder, Kapitel 4, Vers 10, glaube ich. Ja, also, das mal als Exkurs, wie krass und wie heftig das damals war. Und Gott hat es angekündigt und Gott hat dieses Gericht vollzogen an seinem Volk, weil sie die nicht Buße getan haben und den Messias abgelehnt haben. So, was wird daraus jetzt für uns? Wie finden wir hier eine Anwendung? Die Anwendung für uns persönlich ist, dass wir Gottes Gericht sehr ernst nehmen sollten. Ja. Micha hat darüber gelehrt, dass, und das steht auch kurz vor, dass wir durch die enge Pforte gehen. Genau, und dass im Falle von Unbußfertigkeit unser Wille eben ganz entscheidend ist. Also, dass wir uns selber kritisch prüfen sollten, ob wir bereit sind, Buße zu tun über unsere Sünden und ob wir das auch immer wieder tun. Wir sind letztendlich errettet aus Gnade. Jesus ist am Kreuz gestorben, ist ein Evangelium der Gnade und da, wo die Sünde groß ist, wird die Gnade noch überströmend. Aber wir sollten auch nicht leichtfertig mit diesem Gnadengeschenk umgehen und eben das Gericht Gottes ernst nehmen. Und da kann es eben auch mal helfen, sich auch mal eben Gerichtsakte Gottes, und das ist das Alte Testament ja auch voll von, anzuschauen, auch das Neue Testament. Und Jesus verweist ja auch am Ende seiner Ansprache hier auch auf die Zukunft. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, Himmelfahrt, bis die Zeit kommen wird, als er am Ende dann ein zweites Mal wiederkommen wird. Und dann haben wir in der Offenbarung, lesen wir auch von, wenn Jesu zweites Wiederkommen beschrieben wird, von sehr viel Gericht. Ja, und Petrus sagt einmal, das Gericht beginnt am Haus Gottes. Ja, genau. Ja. Also ich denke, der Kern muss immer, meine Hoffnung ist auch nicht meine Bußfertigkeit, sondern dass ich sage, Herr Jesus, du hast meine Schuld getragen, was anderes kann ich, will ich nicht vorweisen. Also wenn ich da überhaupt angehört werde, das soll meine Hoffnung sein, nicht meine Leistung oder ist keine Werkegerechtigkeit, aber gleichzeitig hat es auch einen Grund, dass diese Dinge auch in der Bibel stehen und das auch auf Gericht sehr deutlich hingewiesen wird. Und das sollte uns auch zu bedenken, also dass wir die Sache ernst nehmen, denke ich, das ist das Anliegen, was dahinter steht. Ja. Gut, dann bin ich fertig. Gibt es noch Fragen oder Anmerkungen oder Ergänzungen zu dem, was heute Abend dran war?